Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Heute mit mir Annette Kamera. Hi. Die AfD hat vor knapp einer Woche zum Parteitag geladen. Und während alle anderen im Lockdown sind, klang das bei der AfD in Kalka so.
Lieber Jörg, dieser Weg ist ein Irrweg. Dieser Weg ist falsch. Du spaltest die Partei. Komm zu uns zurück. Du hilfst damit nur den Altparteien.
Herr Dr. Meuthen, Ihre Zeit in der AfD ist vorbei.
500 Delegierte stritten über die Zukunft ihrer Partei. Aber nicht etwa vor den Bildschirmen, sondern live und alle zusammen in einer großen Halle im Freizeitpark Wunderland. Doch muss das wirklich sein? Gehen Parteitage nicht auch online? Klar, und zwar nicht erst seit Corona. Johannes Zuber über Möglichkeiten und Grenzen von Parteitagen im Netz.
Die Grünen haben es getan.
Statt in eure Gesichter zu sehen, schaue ich in eine Kamera. Statt gegen eine anbrandende Geräuschkulisse anzureden, ist völlige Ruhe im Saal.
Die CSU auch.
Deswegen gibt es auch von mir jetzt keine Hurrarede, kein Schenkelklopfen, keine Selbstbeweihräucherung, kein Jubelparteitag, wie wir ihn sonst ganz gerne bei der CSU gewohnt sind.
Linke und CDU überlegen noch, ob sie ihre Parteitage wirklich ins Internet verlegen sollen. Wenn Präsenzveranstaltungen auch in den kommenden Monaten nicht möglich sind, wird ihnen wohl nichts anderes übrig bleiben. Denn sie müssen sich nicht nur auf den Bundestagswahlkampf einstimmen, sondern auch neue Vorsitzende wählen. Und das ist ohne Parteitag nicht möglich. Stellt sich die Frage, wie können digitale Parteitage so organisiert werden, dass sie sowohl arbeitsfähig sind, als auch den rechtlichen Vorgaben entsprechen? Die bisherigen Beispiele haben gezeigt, es ist möglich.
Am Charakter der Parteitage hat sich ja gar nicht so viel geändert.
Carsten Grabo, Parteienforscher bei der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin.
Es gibt Initiativen des Parteivorstandes, es gibt Beschlussvorlagen, es gibt Änderungsanträge. Also an diesen ganzen formalen Abläufen eines Parteitags ändert sich nichts, ob Sie den jetzt als Präsenzveranstaltung organisieren oder als Online-Veranstaltung.
Ähnlich sieht Carsten Grabo die Frage nach Diskussionen, egal ob es um Personalfragen geht oder um das Grundsatzprogramm.
Die Diskussion oder der Inhalt der Diskussion hängt ja nicht unbedingt vom Format ab. Wir haben bei dem Parteitag der Grünen ja auch gesehen, dass Diskussionen durchaus auch digital stattfinden können. Vielleicht nicht mit derselben Spontaneität, wie sie live präsent stattfinden können, aber technisch möglich ist das jederzeit oder durchaus.
Trotzdem laufen Online-Diskussionen oft nicht reibungslos. Das hat in den vergangenen Monaten wohl jeder erfahren, der sich in Videokonferenzen eingewählt hat. Da braucht es klare Regeln und eine gute Vorbereitung. Für die junge proeuropäische Partei Volt macht das unter anderem Johannes Weigel.
Also wir haben relativ früh schon begonnen, noch bevor das mit Corona angefangen hat. Also im Oktober 2019 bereits hat der neue Vorstand beschlossen, dass man sich das ganze Thema mal anschauen muss mit Online-Versammlungen und Online-Abstimmungen.
Der 21-Jährige hat den Bundesparteitag von Volt im Sommer mitorganisiert und geleitet. Dort gab es mehrere Stufen, wie die Parteimitglieder teilnehmen konnten.
Wir hatten zum einen auch öffentlich einsehbaren Livestream, der über YouTube übertragen wurde. Über den konnten die Leute teilnehmen, die einfach nur zuschauen wollten. Dann gab es die Möglichkeit, wenn man einen Redebeitrag hatte, wenn man einen Antrag vorgestellt hat, dass man in die Konferenz reingeholt wurde, wurde dann vorher einmal getestet, dass auch technisch alles funktioniert, die Kamera richtig rumgedreht ist und der Ton aktiviert ist und wurde dann praktisch auf die Bühne geschoben, die in dem Livestream auch zu sehen war.
Voraussetzung ist, dass die Technik funktioniert und das ist natürlich nicht immer der Fall.
Wir entschuldigen uns für die Verzögerung. Ihr habt es wahrscheinlich im Stream gesehen. Die Technik is going wild.
Johannes Weigel zieht trotzdem ein positives Fazit.
Ein bisschen einen kleinen Schluck auf gibt es, glaube ich, immer. Aber wir haben auch von unseren Mitgliedern sehr positives Feedback bekommen.
Volt benutzt für solche Veranstaltungen ein eigenes Programm, mit dem die Parteimitglieder mitreden und abstimmen können. Die Abstimmungsergebnisse werden dabei in Echtzeit eingeblendet. Zudem zeigt der Livestream laufend an, wie viele stimmberechtigte Teilnehmerinnen gerade eingeloggt sind. Und obwohl diese im Durchschnitt deutlich jünger sind als bei anderen Parteien, brauchten auch sie viel Vorbereitung.
Wir haben die Wochen davor Schulungen angeboten und Telefonate angeboten mit den einzelnen Personen und auch für alle Mitglieder eben offene Runden angeboten, um ihnen beizubringen, wie die Software läuft und was sie machen müssen, um während dem Parteitag auch wirklich ihre Rechte wahrnehmen zu können.
Alle Rechte lassen sich online aber nicht wahrnehmen. CSU, Grüne und Volt konnten ihre Parteitage nur deshalb komplett im Internet abhalten, weil sie keine neuen Vorsitzenden gewählt haben. Denn das geht nach wie vor nicht online. Geheime Abstimmungen sind nicht möglich und eine schnelle gesetzliche Änderung zeichnet sich derzeit nicht ab. Deshalb denkt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak über eine Mischform nach.
Bleibt die Möglichkeit eines digitalen Parteitages mit einer anschließenden Briefwahl.
Glücklich ist darüber niemand, auch weil es lange dauern könnte, bis ein Ergebnis kommt.
Die Bewerber stellen sich vor in einem digitalen Format, dann werden die Briefe verschickt. Die Delegierten haben die Zeit, den Wahlschein auszufüllen, den Wahlschein wieder zurückzuschicken. Dann kommt es zur Stichwahl, dann werden wieder neue Briefwahlunterlagen verschickt und. Und das kann sich auf 70 oder mehr Tage hinziehen.
Und noch etwas ist aus Sicht des Parteienforschers Carsten Grabo problematisch.
Gerade bei Parteitagen kann man sehen, sie verlieren doch ein Stück ihres Flairs. Die Interaktion der Vorsitzenden mit der Basis geht verloren, die Zustimmung durch Applaus, die Demonstration von Geschlossenheit, Unterstützung durch minutenlangen Beifall, also große Teile der Inszenierung und natürlich auch ein gewisses Maß an Spontaneität.
Inspirierende persönliche Begegnungen fallen weg, mitreißende, denkwürdige Reden, überraschendes Medienecho. Das kann online bisher nicht liefern. Deshalb will auch die junge proeuropäische Partei Volt zurück zu Präsenzveranstaltungen, sobald das wieder möglich ist. Johannes Weigel sieht aber auch die positiven Aspekte einer Online-Veranstaltung. Sie ist einfach zugänglich und frisst nicht so viel vom knappen Zeitbudget der Parteimitglieder. Ein Argument, das auch Parteienforscher Carsten Grabo nennt, wenn auch weniger für Parteitage, die als Delegiertenkonferenzen abgehalten werden, sondern eher für die ganz alltägliche Parteiarbeit in den Ortsvereinen und darüber hinaus.
Was man aber machen kann, sind Arbeitsgruppen, in denen man sich unabhängig vom Wohnort und teilweise auch zeitunabhängig mit Gleichgesinnten organisieren, vernetzen, Anträge erarbeiten kann. Das ist eine gewisse Chance, die die Digitalisierung bietet, also jenseits des klassischen Parteitags.
Bis die wieder als Großveranstaltungen mit hunderten Teilnehmern stattfinden werden, wird man sich wohl daran gewöhnen müssen, dass Parteitage nicht so klingen.
Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
Sondern eher so.
Danke an Johannes. Es war mir ein Vergnügen.
Erinnern Sie sich noch an den Streit um die Berliner U-Bahn-Station Mohrenstraße? Oder den um die Mohrenköpfe oder die Mohrenbrauerei? Was früher vielleicht ignoriert oder weggelächelt wurde, wird heute hitzig debattiert. Auch in Sachsen-Anhalt. Dort gibt es nämlich 6 Apotheken, die Mohr im Namen tragen. Eine Online-Petition will die Apotheken nun dazu bringen, ihren Namen zu ändern. Doch die wollen nicht. Sven Kochale über einen Streit, der noch lange nicht zu Ende ist.
Mitten im Zentrum von Eisleben, gleich am Markt mit seiner Lutherstatue, bietet die Mohrenapotheke ihre Dienste an. Das Gebäude, in dem sie sich befindet, steht unter Denkmalschutz. 4 Treppenstufen führen in das kleine Haus, das voller Geschichte steckt. Im Verkaufsraum prangt zum Beispiel ein historisches, aufwendig gestaltetes Wappenbild an der Decke. Die Apotheke gehört Sonja Willert.
Die Mohrenapotheke heißt traditionell so, ist die älteste Apotheke hier in Eisleben. Die heißt schon mehrere Jahrhunderte so. Und das soll auch so bleiben.
Als Sonja Willert vor ziemlich genau 5 Jahren die Mohrenapotheke übernahm, spielten vor allem berufliche Aspekte eine Rolle. Dass sie damit auch ein Stück Geschichte übernahm, war ihr klar.
Der Name Mohrenapotheke, der ist Teil der Identität dieser Apotheke. Wir haben das auch mal diskutiert hier. Ich finde das sehr wichtig, solche Dinge auch mal in Frage zu stellen oder zu hinterfragen. Aber an sich war die einheilige Meinung hier im Team und auch ein bisschen bei unseren Kunden, die wir so ein bisschen interviewt haben, dass sie halt so heißt. Und das ist eben mein Weg zu sagen, ja, wir sind die Apotheke am Markt, wo der Luther auch als Denkmal steht, dass wir es auch aufgreifen. Und auf der anderen Seite ist eben diese Mohrentradition, die wir auch gerne mit weitertragen möchten.
Doch die Unterstützer der Online-Petition wollen den radikalen Bruch mit der Tradition und fordern, dass sich die Mohrenapotheken umbenennen. Rund 700 Unterschriften hat die Petition bisher. In der Erklärung heißt es, der Begriff sei
rassistisch und kolonialhistorisch geprägt. Er wird von Großteilen der schwarzen Community in Deutschland abgelehnt. Er wird seit Jahrhunderten mit rassistischen Stereotypen assoziiert und überwiegend abwertend verwendet. Ihm haftet seit der Kolonialzeit eine diffamierende Konnotation an.
In der Online-Petition wird das Wort Moa vermieden. Dort ist nur die Rede vom M-Wort. Man zensiere das Wort, um keine rassistische Sprache zu reproduzieren, heißt es. Soweit will der Politiker Karamba Diaby nicht gehen. Der schwarze Bundestagsabgeordnete stammt aus dem Senegal, das einst französische Kolonie war.
Ich persönlich würde das Wort aussprechen. Allerdings kenne ich viele, die dann sagen, dass sie sich damit verunglimpft fühlen. Dann sollte man das ernst nehmen. Es ist nicht richtig, wenn man jemanden trifft auf der Straße, man bezeichnet ihn als Mohren, das ist unschön. Sollte man die Perspektive der anderen dabei berücksichtigen, dass wenn sie sich beleidigt fühlen, verunglimpft fühlen, dass man das unterlassen soll.
Sprachforscher kennen Herabwürdigungen zum Beispiel aus dem Griechischen. Dort kann das Wort mit dumm oder töricht übersetzt werden. Im Lateinischen dagegen steht der Mohr schlicht für Schwarze aus Mauretanien oder Nordafrika. Wörter haben mitunter mehrere Bedeutungen, erklärt der Sprachforscher Beate Siebenhaar von der Universität Leipzig. Und manchmal können sich diese im Laufe der Zeit auch ändern.
Das finden wir beispielsweise auch beim Wort Weib, das die übliche Bezeichnung für die Frau war im Mittelalter. Dann ist die Frau daneben, war dann die noble Frau. Und dann ist dieses Frohe vermehrt verwendet worden, eben um ein weibliches Wesen oder einen weiblichen Menschen zu kennzeichnen. Und damit ist der Begriff Weib schlechter geworden. Und entsprechende Veränderungen finden wir ganz häufig, dass ein Wort eben dann eine negative Bedeutung aufnimmt, weil das in bestimmten Kontexten verwendet wird. Und dann setzt man einen anderen Begriff. Eben dann ist das Wort Moor schlecht geworden. Das war ursprünglich einfach ein schwarzer Mensch.
Der Historiker Manfred Hettling von der Universität Halle-Wittenberg macht zudem darauf aufmerksam, dass der Moa gerade in Verbindung mit Apotheken für Gesundheit und eine besondere Heilkunst stehen würde.
Und insofern ist die Bedeutung Mohrenapotheke, finde ich, relativ plausibel, dass sie darauf verweist, dass man eine besondere Kenntnis hat über medizinisches Wissen, das mit dem Morgenland, mit den Arabern, mit den Sarazenen verbunden wird.
Der Politiker Karamba Diaby kommt in seiner Heimatstadt Halle regelmäßig an der dortigen Mohrenapotheke vorbei. Und er weiß auch von Farbbeuteln, die gegen die Fassade geworfen werden. Deshalb wirbt er für den Dialog und einen offensiven Umgang mit der Vergangenheit.
Die Ursprünge solcher Begrifflichkeiten, aber auch von der Geschichte her, das ist bekannt. Sollte man das ernst nehmen und versuchen, in den geschichtlichen Kontext zu platzieren und an der Stelle, wo solche Dinge veröffentlicht werden, dass man immer wieder Erklärungsplakate dazu gibt, was man damit meint, und Menschen, die sie betroffen fühlen, sollte man dann mit ihnen auch in Gespräch kommen.
Den Initiatoren der Petition »Das M-Wort muss weg« geht es aber um weit mehr. Sie verbinden die Mohrendiskussion mit der Machtfrage in der Gesellschaft und schreiben:
Es geht bei der Debatte um die Umbenennung vor allem um die Frage nach Deutungshoheit. Wer hat in dieser Gesellschaft die Macht, Sprache mitzugestalten? Die weiße Mehrheitsgesellschaft befindet sich in einer privilegierten, dominierenden Position und das Festhalten an abwertenden Fremdbezeichnungen ist Repression.
Der Historiker Manfred Hettling kennt diese Argumente. Er plädiert dennoch für einen gelassenen Umgang mit Wörtern, die heute als belastet gelten.
Man kann das ja so betrachten, dass wir unterschiedliche Bedeutungsschichten präsent halten müssen. Und das am Beispiel von der Sprache gibt es eben sehr unterschiedliche Bedeutungen. Und es gibt negative Konnotationen damit, die sollte man aber nicht allein in den Vordergrund rücken. Weil ansonsten geraten wir in das Problem, dass wir Vergangenheit purifizieren wollen nach aktuellen Bedürfnissen. Und das ist fatal. Das ist vielleicht in Deutschland ganz besonders schwierig mit unseren Vergangenheitsverhältnissen. Wir neigen ja dazu, entweder ein distanzierendes Verhältnis zur Vergangenheit zu haben oder ein identifizierendes. Und beides wird dem nicht gerecht, dass Vergangenheit vor allem erstmal anders ist als heutzutage.
Das Dilemma der Begrifflichkeit muss jeder für sich lösen. Doch vor allem gibt Apothekerin Sonja Willer zu bedenken, dass es um etwas ganz anderes gehen sollte.
Ich würde das Ganze gar nicht so wichtig nehmen, sondern was in der Apotheke drin passiert. Uns ist jeder Kunde recht, egal welche Hautfarbe, egal ob groß, ob dick, ob dünn, ob klein, egal welche sexuelle Orientierung, uns sind alle Kunden als Menschen wichtig. Und das, finde ich, sollte im Fokus stehen, nicht der Name.
Gleichwohl hat die Inhaberin der Mohrenapotheke in Eisleben für sich inzwischen Konsequenzen gezogen. Die stereotype Mohrenfigur hat sie auf ihrer Internetseite ersetzt. Durch ein Bild von Luther, das an die Luther-Statue auf dem Markt erinnert. Den Namen Mohrenapotheke will sie aber beibehalten.